Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zur Folge 24, unser Nehmer-Launch. Wir sind zurück. Jetzt mal die Folge zu zweit. Moin Daniel.
Lieber Fabian, ich grüße dich. Willkommen in Season 2, Staffel 2 der Unternehmer-Launch. Wollen wir überhaupt lüften, warum wir eine recht lange Pause hatten? Oder wollen wir das einfach, man muss auch mal geheimnisvoll bleiben.
Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie wir das rechtfertigen sollen, Daniel. Also es war einfach sehr viel zu tun auf beider Seiten. Es gab andere Prioritäten. Entschuldigung an die Zuhörer. Es ist Unternehmer-Lounge ist wichtig, aber eigenes Unternehmen und Kunden sind wichtiger, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich weiß gar nicht, wie willst du das rechtfertigen? Oder war das schon rechtfertigt?
Ich glaube, es ist einfach so positiv, dass wir wieder da sind, dass es keine Rechtfertigung braucht.
Genau. Da sagt man es doch so. Für alle, die uns noch nicht kennen, die Unternehmer-Lounge ist ein Podcast mit Unternehmern in und um Leipzig. Und wir haben uns darauf fokussiert, Einblicke hinter die Unternehmen, Geschäftsmodelle zu liefern, wenn wir einen Gast haben. Und alle zwei Folgen dazwischen sind Daniel und ich einfach zu zweit und reden über unser Gewerk, über unsere Themen, die uns gerade im Alltag beschäftigen. Und es ist meistens etwas humorvoller und nicht ganz so tief sachlich, wie wir in den Gastfolgen sind. Aber für die, die Daniel noch nicht kennen, magst du dich einmal noch mal ganz kurz vorstellen, was du tust?
Sehr gerne. Ich bin Daniel Thiele. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verkehrsrecht mit Schwerpunkten im Versicherungsrecht und Strafrecht. Und Fabian, du? Magst du dich vorstellen?
Genau, also ich bin Fabian, wir produzieren verkaufsstarke Video-Testimonials, sprich Interviews mit zufriedenen Kunden auf Video und vermarkten damit Unternehmen und machen deren Empfehlungsmarketing planbarer mit Marketingkonzepten darum. Also der Fokus liegt trotzdem auf den Video-Testimonials, aber mit den Strategiekonzepten, mit den Marketingkampagnen drumherum, genau, sichern wir einfach mit Zahlen, Daten und Fakten das Empfehlungsgeschäft ab.
Gibt es eigentlich in deiner Branche so Kunden, die weiterempfohlen werden?
Wie meinst du Kunden, die weiterempfohlen werden? Also jetzt.
Also von meiner Branche aus ist es beispielsweise so, ja, ich habe einen Anruf, das ist Kunde XY. Der Anwalt X hat mich hier weitergeschickt, nicht sein Rechtsgebiet oder keine Zeit. Gibt's das auch bei dir?
So, das ist jetzt eine schwierige Frage. Redest du davon, dass meine Kunden über die Produktion weiterempfohlen werden oder ich über meine Kunden weiterempfohlen werde?
Dass andere Dienstleister dich empfehlen, also aus deiner eigenen Branche.
Andere Dienstleister mich empfehlen.
Also quasi das Videotestimonial-Produzenten sagen, du, da passt der Fabian besser.
Also so spezifisch auf keinen Fall. Es kommt relativ selten vor, dass mich reine Videoproduzenten ins Spiel bringen, weil das eine andere Herangehensweise und Denkweise ist. Wenn man als allgemeiner Videotestimonial-Produzent positioniert ist, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge beleuchtet, dann hast du viel Konkurrenz, weil jeder, der irgendwie Videos produziert, so ungefähr das gleiche Branding, die gleiche Positionierung hat. Wir produzieren Imagefilm oder emotionale Videos, so nach dem Motto. Und dadurch, dass du vergleichbar bist, musst du quasi um jeden Auftrag irgendwie ringen, du musst gucken, dass du deine Preise irgendwie durchbekommst und so. Das ist ein riesiger Kampf. So, das heißt, bei denen ist das Potenzial, dass mich andere weiterempfehlen, viel, viel, viel geringer. Wo es aber viel mehr ins Spiel kommt, ist, dass die Branche Verwandte, also ähnlich strategisch denkende Leute, nicht unbedingt Videoproduzenten, aber strategisches Online-Marketing, strategische Beratung und so weiter, Geschäftsentwicklung, da kommt das viel mehr. Also da passieren auf einer mehr oder weniger regelmäßigen Basis, kommt halt immer darauf an, wie der Bedarf natürlich ist, aber da kommen schon Empfehlungen rüber. Das ist eher der Kanal, über den ich weiterempfohlen werde.
Es gibt's ja, also Ziel ist ja, in solchen Podcasts sich so unsympathisch wie möglich darzustellen. Ich weiß
nicht, geht mir. das schaffst du ziemlich gut.
Das stimmt, ich danke dir. Das ist auch mein Ziel. Um das ein bisschen zu vertiefen, es gibt manchmal so Empfehlungen, wenn die von Kollegen kommen und die sagen, ja, geh mal zu dem und dem.
Du wirst abgeholt, Daniel.
Ja, aber nicht nur mit einem Wagen, also da will ich schon ordentlich abgeholt werden, da hätte ich dann mehr Aufwand. Wir haben es ja nicht mit Amateuren zu tun. So, und die, wenn Empfehlung von einem Kollegen kommt, der so dieselbe Branche ist, dann habe ich irgendwie das Gefühl, Mensch, wahrscheinlich ist das ein Mandant, der entweder sehr anstrengend ist, geringer Streitwert, oder der Mandant ist irgendwie psychisch auffällig. Es ist sehr putzig. Man hat sofort so eine Schutzvariante, warum empfiehlt man den? Also das gibt es manchmal so, das war früher in meiner alten Kanzlei auch gang und gäbe, dass da die Mädels, die haben halt geschaut, wenn sie den nicht haben wollten, weil der halt anstrengend, schwierig, beleidigend war. Welchen Kollegen wollen sie empfehlen? Wessen Angestellte kann man vorne am Empfang einen schönen Tag bereiten, indem man den da weiterempfiehlt? Und das ist schon passiert, dass da wirklich gesagt wurde, ja, also gehen Sie mal zum Anwalt XY und da vorne sitzt die Frau Schröder, mit der sagen Sie lieben Gruß von mir. Und also dann passiert das und dann wird er aufgelegt und dann hat sie sich ins Fäustchen gelacht. Das klingt etwas herzlos, aber man hat mal wirklich manchmal mit schwierigen Mandanten zu tun und ich hatte das putzigweise gestern, wo ich dachte, Mensch, die war schon sehr auffällig in ihrer Art. Habe ich kurz überlegt, ob der Kollege mir wirklich einen Gefallen tun wollte oder ob er tief in sich hineingelacht hat und sagt, Mensch, den bringe ich mal Daniel ins Schwitzen, wie er das Mandat ablehnt.
Ach du Scheiße. Als ob das passiert. Also, krass.
Ich habe es auch das Mandat dann abgelehnt, schon alleine, weil sie zu meinen Angestellten unangenehm war und da gibt es dann nicht wirklich eine Chance von mir, sinnvoll betreut zu werden, weil ich dann meistens sage, okay, Leute, wenn Sandra mir schon sagt, Red Flag, ne, Vorsicht, dann ist das meistens so.
Hast du eigentlich so einen, ich kenne es von anderen Unternehmen, ich hab für mich auch so einen Standard an Kunde, den ich definiert habe. Hast du das für dich definiert oder machst du es bei jedem Kunden nach Bauchgefühl? Also es kann auch ein Faktor davon sein, ist bei mir zum Beispiel auch ein Faktor davon. Aber hast du da noch andere feste Kriterien, wie du Mandate akzeptierst oder ablehnst?
Nummer eins ist Sinnhaftigkeit für mich. Wenn jemand kommt mit, ich meine, ich kann ja als Anwalt theoretisch alles. Es gibt aber Sachen, da weiß ich, ich brauche für eine Bearbeitung zu lange. Ich meine, es gibt ja diesen schönen Spruch, der Alex hat immer geprägt, Chapter Director so aus Magdeburg, für 350 netto die Stunde streiche ich dir auch eine Wand. Mhm. Und das gilt so ein bisschen für die Anwaltstätigkeit auch. Ne? Wenn jemand sagt, hier Stundenhonorar, ich will dich haben, mir ist egal, was das kostet. Wenn ich weiß, ich kann da keinen Mist bauen, was bei manchen Rechtsgebieten gar nicht so klar ist, dann würde ich es, glaube ich, eher weglassen, weil ich ein ängstlicher Typ bin in dem Fall. Ich lasse es lieber weg, als dass ich es mache und es nicht kann. Aber prinzipiell kann man das schon machen. Also es ist schon, lohnt sich's. Und wenn ich dann weiß, jemand kommt mit einem Schadensersatzanspruch gegen, weil er irgendwo gegengelaufen ist und will von einem Gerüst 3.000 Euro haben, Schmerzensgeld, dann weiß ich, okay, ich krieg dann nach RVG, weil gesagt wurde, ja, ich habe hier einen Rechtsschutz, 300 irgendwie netto, dann weiß ich halt, möchtest du eigentlich nicht übernehmen, weil schon das Erstgespräch geht über eine Stunde, dann noch die Unterlagen, dann Schmerzensgeld, dann passt das nie, was die Mandantschaft wünscht zu der Zielstellung, was da zu erreichen ist, dann würde ich das eher ablehnen. Wären es erhebliche Verletzungen gewesen und ich hätte gewusst, okay, ich kriege hier 50.000 raus, hätte ich es vielleicht sogar noch mit Rechtsschutz gemacht. Also da ist schon so ein bisschen, lohnt es sich für mich so unternehmerisch und dann auch so ein bisschen das Bauchgefühl, naja, wir sind ja hier ehrlich im Podcast, ist das jemand, den ich gern helfen will? Also vielleicht, ja. Wenn es dieselbe gewesen wäre, die bei Sandra schon einen guten Eindruck so hinterlassen hätte, die vielleicht, also Sandra lästert immer, wenn jemand kommt mit, ich habe hier drei Kinder und kein Geld, ne, dann würde ich das Mandat schon übernehmen, so ein bisschen. Ich versuche dagegen anzukämpfen, weil das so unternehmerisch natürlich Hazard ist, aber das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Also kurz gefasst, du nimmst nur Leute mit schweren Verletzungen und Leute, die Geld haben. So naja. Ungefähr. Ja, das war jetzt spaßig,
obviously. Ja, nee, aber es trifft's ja schon. Ich meine, also Leute glauben halt mit ihrer Vollkasko-Mentalität, ich habe ja eine Rechtsschutz, die das zahlt. Und ja, aber wenn du Fachanwalt bist und hast eine gewisse Kenntnis, dann geht man davon aus, A, ich kann den Fall schneller bearbeiten, aber B, ist meine Zeit auch ein bisschen teurer. Und da muss ich schauen, lohnt sich so eine, gerade das Schmerzensgeld ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Man muss halt schauen, wie ist derjenige persönlich betroffen? Weil wenn wir beide jetzt einen Unfall so erleiden, dann, also beispielsweise, ich kann kein Fahrrad mehr fahren, weil ich in diese Fahrradhaltung nicht reinkomme oder meine Arme nicht so halten kann. Das würde bei dir halt einen viel größeren Schaden bewirken als bei mir, der sich halt dem Fahrrad verweigert zu großen Teilen. Und das muss man halt individuell im Gespräch also rausfinden, muss es aufschreiben und halt dem Gegner beziehungsweise dem Richter, also oder auch vorgerichtlich der Versicherung erstmal ein Bild malen. So ist der individuell betroffen, das schädigt ihn und das ist bei jeder Verletzung ein bisschen anders. Und das kostet unwahrscheinlich viel Zeit und das ist halt bei einem stinknormalen Verkehrsunfall, mache ich das mit, sage hier HWS, da gibt's ja auch Tabellen, da gibt's also Urteile, an denen man ein bisschen zu hangeln kann. Aber wenn jemand kommt mit, ein Klassiker, ich wurde leicht von einem Hund gebissen.
Ja.
Ich habe da hin und her geschrieben für eine minimale Verletzung am Knie. Na, klar habe ich dann geschrieben, sie kann niemals die angestrebte Modelkarriere weiter verfolgen. Und ich habe das natürlich schön dargestellt. Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels in den letzten Monaten wäre sie vielleicht auch nie Model geworden. Das ist halt eine individuelle Geschichte. Also ein bisschen so stimmt es bei einem leichten Kopfschmerz, weil jemand irgendwie, will man es nicht unbedingt machen.
Ja gut, aber ich sehe das ein bisschen anders. Also wie du das jetzt gesagt hast, ich finde, das ist gar nicht so eine rein unternehmerische Entscheidung, sondern ich sehe das natürlich aus der Service-Qualität-Perspektive, ne? Weil wenn deine Prozesse nicht darauf ausgelegt sind, bestimmte Fälle zu betreuen in einer bestimmten Geschwindigkeit, weil diese Leute möchten ja auf irgendeiner Ebene auch Rechtsanspruch haben und ihr Recht durchsetzen. Das heißt, es wird aber ja Kanzleien geben, so wie du auf Verkehrsrecht optimiert bist, gibt es ja andere Kanzleien, die genau auf sowas optimiert sind und das dann in dieser Zeit durchsetzen können. Das ist Servicequalität gegenüber dem Kunden und das sind interne Prozesse. Und bei mir ist es halt genauso, das Äquivalent von dir wäre zu mir übertragen wäre, ich mache keine Imagefilme. Das ist nicht mein Expertengebiet, das können andere besser als ich es kann, viel, 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 viel besser. Und es würde bei mir so lange dauern, mich in dieses Produkt reinzudenken, weil es einfach komplett anders produziert wird. Und das würde so viel mehr Kosten verursachen oder so viel langsamer gegenüber den Kunden sein, dass es sich gar nicht für beide Seiten lohnen würde. Das heißt, ich bin halt auf Videotestimonials ausgerichtet. Das ist meine Expertise, das ziehe ich durch. Da weiß ich, was ich liefern kann und was ich nicht liefern kann. Und was der Kunde, was zum Vorteil des Kunden natürlich aber auch ist, weil er weiß, er kriegt es in so einer Zeit, der Prozess ist aufgebaut, es funktioniert immer und immer und immer wieder, weil dieser Prozess einfach replizierbar ist. Und bei anderen Themen kann ich das einfach nicht anbieten oder das kommuniziere ich dann auch so. Also das ist so für mich das Äquivalent eigentlich dazu. Das ist ja nicht mal nur eine rein unternehmerische Entscheidung.
Klar. Ich finde, du hast ein kleines bisschen den Vorteil, dass die Leute nicht mit ihren komischen Rechtsschutzversicherungen wedeln. Also ich bin ja großer Freund von Rechtsschutzversicherungen in so Bußgeldsachen, wenn wir vielleicht nochmal drüber sprechen heute. Aber allgemein diese Idee, ich habe Recht und dafür muss ich nichts so investieren, um das zu bekommen, ist was auch Deutschland ein bisschen eigen ist. Also auch so diese Absicherungen durch die Versicherung. Und Rechtsschutzversicherungen machen vieles, aber die zahlen halt nur nach Gegenstandswert.
Ja.
Und manche Kollegen gehen dazu über und sagen, okay, wenn ich dieses Schmerzensgeld-Ding übernehme und sie wollen mich nicht nach Stunde bezahlen, dann kriege ich dann also prozentual X des Schmerzensgeldes. Ist übrigens in den USA auch üblich. Mhm. Beispielsweise, dass die sagen, okay, bei Gewinn 10%, nur das lohnt sich halt bei amerikanischen Schmerzensgeldern eklatant mehr als bei unseren.
Ja. Ja, okay, krass. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, gut, thematisch natürlich das eine, aber natürlich auch Respekt gegenüber den Mitarbeitern ist natürlich genauso eine wichtige Sache. Also wenn mir jemand respektlos kommt, dann wird er halt auch abgelehnt. Oder es wird so viel Schmerzensgeld gezahlt, genau, um den was wieder aufzugreifen, dass ich sage, das ist mir jetzt diesen Kopfschmerz wert.
Genau, aber das habe ich ja ganz oft. Ich meine, meine Mädels sind dann die das Ganze abfangen vorne. Ne? Und wie oft ich schon einfach diese Sache, deswegen kann ich das wirklich nicht leiden. Ich verstehe es einfach nicht. Schon in der Schule ist es so, wenn du was möchtest, dann bist du freundlich zum Sekretariat. Ja. Zum Schulleiter, den Schuldirektor, den kannst du auch mal anbocken. Zum Sekretariat bist du freundlich.
Ja, wobei ich das ist natürlich ein bisschen eine gedrehte Dynamik, ne? Die Leute haben halt dieses Mindset drin, oder es ist überhaupt nicht so allgemein gesprochen, das nehme ich kurz mal wieder zurück, weil das sind ganz, 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 ganz wenige, zumindest in meiner Erfahrung, die dann so denken, okay, du bist der Dienstleister, du musst alles tun, was ich dir sage. Ich zahle ja Geld dafür. Und egal, wie ich mich benehme. Für mich übrigens muss meine Aussage noch mal ein bisschen korrigieren oder anpassen. Dieses Thema Schmerzensgeld ist eher auf Projektbasis. Sprich, wenn das ein Projekt ist, was mir nicht geläufig ist oder was immer, wo ich sehr viel reinstecken muss, da würde ich das nehmen. Wenn es um persönlich geht, um dass wir persönlich überhaupt nicht matchen, dass jemand respektlos zu mir ist, dann ist der für mich disqualifiziert. Ich habe auch in meinem CRM hinterlegt, persönliche Disqualifikation, fertig. Also das kommt dann für mich gar nicht in Frage. Weil dieser persönliche Kopfschmerz, den kriegst du ganz schwierig, also der raubt mir Lebensqualität. Und wenn ich das auf lange Frist akzeptiere, finde ich das nicht gut für meine persönliche Entwicklung.
Gab es schon Fälle, wo du wusstest, wenn du das Projekt jetzt machst, du wirst mit ihm nur Probleme haben?
Ja. Das sind meistens so Bauchgefühl-Dinger. Das schlägt ganz, ganz selten an, extrem wenig, weil ich das in meinem Qualifizierungsprozess eh schon versuche rauszuarbeiten. Das kommt selten vor, dass es im Beratungsgespräch dann schon dazu kommt, dass ich merke, okay, jetzt hier Bauchgefühl-Alarmsignal. Ich habe es halt am Anfang meiner Selbstständigkeit gemerkt. Ne? Da nimmst du halt das klassische Szenario, da nimmst du den Auftrag halt trotzdem an, weil du dir das denkst, ja, das wird ja passiert mir ja nicht, ich brauche das Geld, ich brauche den Auftrag, nimmst es halt mit. So. Jetzt wird es halt, wenn das mal passiert, was extrem wenig ist, wird es halt abgelehnt. Aber ja, ich hatte schon mehrere, also gerade im Anfangsphase mehrere Kopfschmerzaufträge.
Das ist was ich lernen musste. Hör auf dein Bauchgefühl. Und alle sagen es dir am Anfang, ne? Und ich habe mir auch vorgenommen, okay. Und man hört trotzdem nicht drauf, weil man denkt, Mensch, ich kann doch diesen Auftrag jetzt nicht weglassen. Aus dem entwickelt sich doch irgendwas. Und dann am Ende wird das zum Negativum. Man selber ist gestresst, man stresst dann die anderen, man sollte einfach sagen nein.
Ja, vor allen Dingen bei mir hat sich das dann auch wiedergespiegelt in, es wurde sehr viel gewünscht, sehr viel korrigiert an den Konzepten und angepasst nach dem Motto, wir sind ja hier die Experten, wir wissen ja, wie das funktioniert. Ja, aber wenn ihr die Experten seid, warum sucht ihr euch dann externe Hilfe dafür? So, das heißt, mein Konzept wurde so weit angepasst und bearbeitet, dass es gar nicht mehr mein Konzept war. Das war gefühlt 180 Grad von der anderen Richtung. Und ich hatte ihnen halt auch klar gesagt, hier, das wird nix. Also, das ist jetzt so weit abgewandt aus dem und dem Punkt, das würde ich total anders machen aus dem und dem Grund. Und dann wurde die Kampagne auch nichts, da war der Kunde unzufrieden. Ja, ich habe es halt erlaubt, dass die Leute in meinen Prozess eingegriffen haben. Das war mein Fehler, muss ich halt auch so sagen. Ich hätte den Auftrag ablehnen müssen, die Leute haben in meinen Prozess eingegriffen, daraus ist dann nichts geworden, deshalb haben die Ergebnisse nicht gestimmt. Das ist mein Teil der Verantwortung. Ich war aber auch unerfahren und die Unschuld möchte, oder diesen Punkt möchte ich Leuten, die in die Selbstständigkeit starten, auch geben, weil man kann es einfach manchmal nicht besser wissen. Auch wenn es Leute dir sagen, du musst es erstmal selber am eigenen Leib spüren, wie das ist, bis du es wirklich im Kopf richtig begriffen hast und dieses Bauchgefühl sich auch entwickelt. Ja. Ich habe mal gehört, dass ein Bauchgefühl ist keine zufällige Sache, die passiert, sondern ein Bauchgefühl baut darauf auf ganz vielen kleinen Mikroerfahrungen, die man über die Lebenszeit gesammelt hat. Das heißt, es ist vielmehr eigentlich eine Erfahrungsentscheidung, die sich aber eher so nach Intuition oder anfühlt. Das ist aber eine Erfahrungsentscheidung, die dein Gehirn trifft. Das heißt, wenn du in deinem Weg noch nicht diese Mikroerfahrungen hast, wird dein Bauchgefühl auch ganz anders entscheiden. Und das habe ich, also wenn ich rückblickend das betrachte, das weißt du in der Situation natürlich nie, und das werde ich wahrscheinlich auch in ein paar Jahren mir so denken, ja, hättest du mal auf dein Bauchgefühl damals gehört, oder wie hast du das denn so entschieden? Warte, wo wollte ich jetzt gerade hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich den Satz abschließen wollte. Ich glaube, mein Punkt gemacht, glaube ich.
Ja, ich glaube das auch. Das Einzige, wo man aufpassen muss, man hat ja auch gewisse meine Verlobte würde sagen, Glaubenssätze dahinter, ne? So einfach Sachen, die dir eingebrannt wurden oder die man sich selber eingebrannt hat, die vielleicht auch Hashtag Mindset Coach, die dich entweder zurück also halten oder schützen. Und da zu wissen, okay, was ist jetzt das Bauchgefühl, das mir sagt, Vorsicht, und was ist die sagt, du, das könnte jetzt eine positive Veränderung für dich sein, das ist manchmal gar nicht so klar.
Das ist stimmt, ja. Ja, weil letztendlich Wachstum, jetzt komme ich oft mit so Mindset-Sprüchen um die Ecke, aber es stimmt ja. Eben. Wachstum passiert ja auch außerhalb deiner Komfortzone. Ich versuche es dann immer zu bewerten, also was mir dabei hilft, ich habe manchmal Projekte, wo ich mir so denke, ganz schönes Brett, also schwierig. Und wenn ich, dann kommuniziere ich es den potenziellen Kunden aber auch ganz klar und deutlich und setze auch die Erwartungen so, dass ich weiß, okay, bis dahin kann ich betreuen, das kommuniziere ich auch so und danach habe ich noch nie gemacht. Wenn ihr mir das Vertrauen mir entgegenbringen möchtet, freue ich mich. Wenn nicht, verstehe ich das total. Da geht es meistens um so Marketingkonzepte danach. Es ist nicht oft, aber manchmal gibt es so Szenarien, wo ich mir so denke, ah, krass. Und wenn der Kunde damit fein ist, wenn ich ihm das so präsentiere und der Kunde damit fein ist, dann nehme ich das gerne an und stecke jegliche Möglichkeit rein, das möglich zu machen. Also da mache ich auch gerne mal ein paar Stunden mehr und was immer. Also mein Qualifizierungsprozess dabei ist, wenn der Kunde damit fein ist und nachdem ich ihm das kommuniziert habe, was der Stand ist, was die Erwartungen sind, dann nehme ich es an und alles andere sind für mich Bauchgefühlentscheidungen, wo ich sage, da passt irgendwas generell nicht. Oder das Konzept ist so riesig, dass ich sage, die Kapazitäten habe ich gar nicht, wird nichts. Also entweder viel zu groß oder Bauchgefühl. Das sind so meine Herangehensweisen.
Hatte ich schon. Na gut, klar, das ist bei mir vielleicht, ich mache das Fachgebiet nicht. Oder die finanziellen Vorstellungen des Mandanten passen nicht zu den realisierbaren in der Zeit. Ne? Wenn ich weiß, ich brauche fürs Einlesen schon x Stunden, er sagt aber, ich hatte das schon. Unternehmer, ja, ich möchte gern gegen diesen Vertrag vorgehen. Ich will aber, keine Ahnung, nur 250 Euro ausgeben. Sag ich, du, für 250 Euro kann ich gerade den Vertrag lesen und einen Zweizeiler schreiben. Ja. Ich habe das einmal gemacht, da habe ich mich geärgert. Da habe ich damit Stoppuhr auf Stundenbasis abgerechnet. Ich sagte, ja, Stundensatz nehmen wir, aber maximal Zeit X. Das ist ja. Und ich habe wirklich, ich habe die Sache gelesen. Ich lese wirklich schnell. Aber ich habe mich so. Und die Zeitabrechnung ist ja manchmal gemein, weil ich denke, ich rufe die Fälle so nach, ohne dass ich dann eine Stoppuhr laufen lasse. Das ist ja manchmal perfide. Ich gehe ja nicht plötzlich unter die Dusche, ne, und schalte es ab. Und wenn ich abends im Bett liege, denke ich natürlich noch über Fälle nach. Gerade über die Knobelsachen manchmal. Wie löst du das? Was ist, ja. Naja, aber das ist so ein bisschen. Also würdest du pauschal sagen, wir sollen prinzipiell mehr aufs Bauchgefühl hören, aber dieses auch gleichsam mehr überprüfen?
Wie willst du Bauchgefühl überprüfen?
Naja, wenn wir sagen, dass ein Bauchgefühl zu gewissen prozentualen, also Anteilen, die Gesamtheit der Mini-Beobachtungen sind. Ich weiß nicht, ob du mal Sherlock Holmes gesehen hast, die recht neue Verfilmung mit Benedict Cumberbatch. Kleiner Serientipp, die ist irgendwie niedlich. Also die zeigt immer so aus Sherlock Holmes Sicht, was beobachtet er und wie kann er dann diese Rückschlüsse ziehen.
Ja.
Und wenn man sagt, das, was du meines Erachtens also richtig angeführt hast, dass du diese Mini-Beobachtungen so am Ende zusammenziehst, kann man ja auch versuchen, mehr dieses Bauchgefühl aufzudröseln und versuchen, in diese Variante dahinter zu kommen und die Mini-Beobachtungen freizulegen.
Warum also sagt quasi, dein
Bauchgefühl denn nein?
Also quasi Selbstreflexion aufgrund, also genau. Drüber, ja, okay, gut, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, auf jeden Fall.
Die umständlichste Art, das überhaupt zu sagen.
Ja.
Die umständlichste Art, Selbstreflexion zu sagen. Ich werde mich mal selbst reflektieren, ja. Ich werde mal meine Mini-Beobachtung aus diesem Monolog von 2 Minuten zurücknehmen und mal überlegen, wie bin ich an diesen Punkt
gekommen. Ja, genau. Nee, also auf jeden Fall. Also stehe ich voll hinter. Ich bin aber auch gerne jemand, der regelmäßig Journal schreibt und was auch immer. Ich hinterfrage gerne meine Denkweisen, auch wenn es mentale Arbeit ist und gerade wenn man das abends macht, ist das natürlich noch so on top zum Alltag, das darf man halt nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht so, ich schreibe mal ein paar Zeilen runter, sondern du denkst halt wirklich über deine Denkweisen nach. Das hat mir aber schon viel weitergeholfen. Ich mach das gerne, wenn ich die Kapazität dazu habe. Das spiegelt sich aber auch ein bisschen in der Länge der Einträge wieder bei mir, ne? Ja, auf jeden Fall, weil man muss halt erkennen, was ist jetzt eine rationale Entscheidung und was ist eine emotionale Entscheidung auf Basis von Vorurteilen, was du zum Beispiel vorhin gesagt hast.
Ich habe das im, also Marketing, also manchmal, ich meine, das perfide ist ja an Marketing, also wie sagt man immer so schön, irgendwie 2/3 ist herausgeworfenes Geld, du weißt doch nicht, welchen.
Genau,
ja. So welcher Teil. Und ich habe alle möglichen Sachen probiere Sachen weiter und viel Netzwerken, viel das, viel da und ich merke, dass ich, und das ist ein Punkt von auch von meinem engsten Kreis, berechtigt dazu kritisiert werde. Also gerade Anja sagt oftmals, ist deine Marketingentscheidung, das jetzt noch zu machen, ist das der richtige Weg? Ist es sinnvoll, da noch zum nächsten, also Meeting zu gehen, da in die Abendveranstaltung, um präsenter zu sein? Und ich habe da bei mir eine gewisse, also Taubheit und ein gewisses Gefühl bemerkt, dass ich dann dem entgegengebracht habe, so eine Stimme, die das sehr kritisch beäugt und im ersten Moment fälschlicherweise geschrien hat, ja, du kannst es doch gar nicht beurteilen. Und sie hat aber mit jedem ihrer Worte recht. Aber es war so der erste Impuls innerlich, du weißt ja nicht, wie es ist, und das Ganze zurückzuweisen, obwohl sie da wahrscheinlich den objektiveren Blick hat, als ich, der da in diesem Struggle drin war. Das heißt, für mich, da wir gerade bei Lernmomenten sind, auch im Marketing, manchmal ist auch einfach Zeit. Und das war für mich, das ist genauso wie hör auf dein Bauchgefühl. Du liest es überall. Manche Sachen brauchen Zeit, zumindest in meiner Branche, ne? Weil da natürlich auch Vertrauen eine Riesenrolle spielt. Also bei BNI ist ja auch so, du fängst erst an, ab dem 3. Jahr Geschäft zu machen. Andere sagen, nee, dann kannst du dich nicht präsentieren. Ich glaube, es ist von Gewerk zu Gewerk ein bisschen anders.
Ja, 100%. Da sind wir wieder beim Thema Angebot, Zielgruppe, Netzwerk, was dahinter steht, Verständlichkeit von deinem Pitch. Also wenn ich überlege, wie ich am Anfang gepitcht habe, das war wirklich grauenvoll. Kein Wunder, dass da nichts drüber reinkam. Aber ja, du musst halt auch mit einem bestimmten Angebot. Es kann sein, dass du einen Mega-Pitch hast, aber wenn du im falschen Raum stehst, wenn die Leute da gar nicht die gar nicht die Größe, die Branche an Unternehmen haben, die Person, die du ansprechen möchtest, sind, dann ist es doch klar, dass das Ding versandet.
Ja, ja.
Dann geht es doch voll ins Leere, ist doch klar.
Das war für mich so ein krasser Moment. Ich bin halt vor einer Großkanzlei und dachte ich, Mensch, hier BNI, was ich anbieten kann, wo waren die Fehler in der Großkanzlei? Und da dachte ich, ich mach's besser. Ne? Und Klammer auf, ich mach's besser. Aber das liegt an der Größe, ne? Das ist halt so ein bisschen, wenn du einfach mehr finanziellen Druck hast und einen Wasserkopf kannst, musst du anders arbeiten, als wenn du noch ein kleineres Konzept hast, ne? Und jetzt nicht die Marketingfirma in eine deutsche Großstadt mitbezahlst, ne? Man hätte das auch mit coolen Videotestimonials machen können, aber so weise war leider die Firma nicht. Auf jeden Fall, ich dachte, die Erreichbarkeit ist eine Rolle. Ich konnte sagen, hier hat der Werkstattmeister, hier hat der Geschäftsführer meine Handynummer und kann mich anrufen und ich rufe am selben Tag zurück. Ich dachte, das wäre so das Ding überhaupt, weil das war genau das, was die Leute früher kritisiert haben in meiner alten Kanzlei. Und nun kommst du in ein BNI-Nest, in einen Chapter, die aus mittelgroßen Unternehmern bestehen.
Für alle, die BNI nicht kennen, übrigens ist es ein Unternehmernetzwerk.
Entschuldigt, genau, ein Unternehmernetzwerk, und die gucken dich an und die kennen das Problem gar nicht, weil die auch mit nicht großen Anwaltskanzleien zusammenarbeiten, sondern genau mit solchen wie mir oder ein kleines bisschen größer. Aber die nehmen jetzt nicht die große Rechtsanwaltskanzlei, wo du einer von Hunderttausenden bist.
Ist halt auch eine andere Zielgruppe, ne? Weil niemand von denen hat das Budget und die benötigen auch nicht so eine Großkanzlei, wie es damals war dort, sondern es sind halt Leute mit anderem Budget. Und wenn du halt auch viel, 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 viel mehr zahlst, dann erwartest du halt auch einen viel, viel, viel besseren Service.
Genau, das ist im Verkehrsrecht also so eine Sache, weil da sind die Großkanzleien nicht unbedingt besser, weil sie einfach die Zeit nicht haben für die einzelnen Fälle. Und weil die halt nicht nach Stunde bezahlt werden, wie in normalen Großkanzleien, sondern von einer Versicherung beispielsweise oder von einem Rechtsschutz zu großen Teilen. Aber die Idee ist, also genau das, also was du sagst, ich habe einfach mein Publikum verfehlt.
Das muss man ja testen. Also da sind wir wieder beim Marketing. Ich meine, ich kenne es ja selber von mir. Ich teste auch immer ständig verschiedene Claims. Mal das, was zieht bei der Zielgruppe besser und mal auch mal den gleichen Claim bei anderen Zielgruppen testen. Das ist halt ein laufender Prozess und das mache ich für mein Unternehmen jetzt gerade sehr, sehr intensiv, weil ich einfach, das ist für mich wie eine Art Marktforschung. Du stellst jetzt keine Umfrage auf. Aber du guckst, was sind die Zahlen, wie viele Interessenten generierst du in einer bestimmten Zielgruppe mit einem bestimmten Claim, mit einer bestimmten Motivation und so weiter. Das ist ein, wenn man anfängt, ein komplexer Prozess. Das hat mich auch jetzt gerade seit Anfang des Jahres sehr, sehr viel beschäftigt, und hat auch echt Zeit gefressen. Aber jetzt habe ich so diese Herangehensweise für mich einfach rausgefunden, wie ich, und teste es halt für mein Unternehmen in einem relativ klaren Prozess, der jetzt auch nicht viel Zeit frisst. Aber das ist auch wieder so ein Thema. Es hat Zeit gebraucht, diese Erfahrungen zu sammeln und das auf mich, auf mein Unternehmen zu adaptieren und zu schauen, was funktioniert für mich. Weil du hast so unendlich viele Möglichkeiten, so riesige, du kannst dir riesige Konzepte aufbauen, aber ist das überhaupt tragbar für mich jetzt? Das muss man sich halt auch immer fragen. Absolut.
Und was kommt zurück? Ich meine, um im Bild zu bleiben, ich bin ja nun in diese, also zurück nach Leipzig gekommen und ich bin im vierten Jahr und ich glaube, so langsam fängt an, das Netzwerk Früchte zu tragen. Der persönliche Beziehungsaufbau. Die anderen Sachen, bis auf die Zusammenarbeit mit dir, die ich extrem schätze,
Vielen Dank, schätze ich auch.
das sind Sachen, die ich auch mal getestet habe. Radiowerbung. Ich hing mal in Häusern, um mal einfach irgendwas zu probieren. Und gerade bei der Radiowerbung, das fuchst mich ein bisschen. Ich weiß, Ono, Blitzer-App und so weiter. Aber ich dachte, Mensch, die Zielgruppe, die ich habe, gerade bei Ordnungswidrigkeiten, kurz nach dem Blitzer-Marathon, war so, dass ich, dass die eigentlich kommen müssten. Keine Resonanz. Gar keine. Und das liegt nicht an der Radiowerbung, die war top Profis. Es war einfach für mich der falsche Kanal.
Ja, wobei, das sehe ich ein bisschen differenzierter, weil wenn man einen Kanal anfängt zu testen, das ist bei mir zum Beispiel mit LinkedIn so. Ich weiß, dass LinkedIn für mich ein großer Hebel sein kann, weil es einfach
Sehe ich auch
andere
so.
schon vorgemacht haben. Und das ist aber ganz normal, auch zum Beispiel mit E-Mail-Marketing. Wenn du reinstartest, funktioniert das gar nicht, weil du gar keinen Erfahrungswert hast. Und dann halt zu sagen, dieser Kanal funktioniert für mich nicht nach dem ersten oder zweiten Versuch, finde ich schwierig, weil ich glaube, es können extrem viele Kanäle für einen funktionieren. Man muss denen nur genug Zeit geben. Und ich setze mir dann immer, wenn ich was Neues ausprobiere, sage ich mal, kümmere ich mich mal mindestens 3 Monate richtig intensiv drauf. Also mit wir nehmen jetzt mal das Thema Radiowerbung bei dir, verschiedene Spots, verschiedene Landingpages, verschiedene Call to Actions, verschiedene Kanäle. Und das halt musst du halt mit einem System testen können, um wirklich dann zu sagen, aha ja, gut, das war's jetzt wirklich nicht. Und das kann man genauso auf diese Flyer, die du damals gemacht hast, in Hauseingängen reproduzieren. Auch da, das kann funktionieren, muss halt nur getestet werden. Verschiedene Flyer, verschiedene Call to Actions, verschiedene Regionen. Das macht unendlich viele Möglichkeiten auf. Und ich verstehe, dass man irgendwann sagt, ich wähle das jetzt ab oder einfach nach dem Bauchgefühl entscheidet, nach der ersten Version, hey, das lassen wir mal lieber.
Na, es ist halt wie immer, also das mit den Flyern, das habe ich nicht weitergemacht, weil das, was rumkommt, waren irgendwie zwei Anrufe in einem Jahr und das waren Mandate, die willst du nicht haben. Das war wirklich der Klassiker bei einer Hamster-Mikrowellenstrahlung. Ne? Dann hast du die Radiowerbung. Ich glaube immer noch, dass das funktionieren kann nach den Nachrichten. Das war dann am Ende eine reine finanzielle Entscheidung. Du hast,
Ja,
glaube ich,
ja.
mit jedem Wort recht. wenn du das durchprobierst, du hast irgendwann diese Verwurzelung im Kopf. Ne? Du hättest eine bessere Landingpage machen können. Du hättest selber einsprechen sollen und nicht generische Schauspielerstimme für 500. Ne? Die cool war, aber die, glaube ich, nicht mein Personenbranding getroffen hat. Das sind Sachen, jetzt müsste ich nur gucken, bin ich bereit, da mehr zu investieren oder gehe ich lieber auf Sachen, die ich für werthaltiger finde? Aber du hast natürlich mit jedem Wort recht. Ich hätte dem länger Zeit geben müssen. Ich hätte da ein Konzept schreiben müssen. Nur merke ich dann in meiner Größe, dass da meine Marketingmittel begrenzt sind. Und dann werde ich die lieber in das stecken, wo ich sage, okay, da hast du weniger Commitment, da hast du eine höhere Erfolgschance und ich stärke weiterhin meine Brand.
Ja, wichtiger Punkt, ja, ist eine sehr, sehr gute Ergänzung. Was du natürlich testen kannst, entscheidet natürlich aber, also welche Tools du verwenden kannst, entscheidet natürlich dein eigenes Budget und wo du gerade stehst. Also das ist genauso mit Meta-Werbung. Meta-Werbung im B2B ist ein Killer. Das ist ein richtig geiles Ding, wenn du es zum Laufen bekommst. Aber der Prozess, bis es profitabel wird, die Budgets, die du bis dorthin ausgeben musst, die musst du erstmal haben und locker machen können. Und gerade als Einzelunternehmer, Solo-Selbstständiger oder sowas, das kann ein super Step sein, wenn du schon sehr profitabel bist und mal irgendwie, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 im Monat Umsatz fährst. Dann macht es halt wirklich Sinn. Aber bis dahin sollte man, vielleicht auch schon mit 10, 15 macht es vielleicht auch schon Sinn. Kommt auf, wie gesagt, Profitmarge drauf an und was auch immer. Aber wenn du da noch nicht bist, dann bringt dir das gar nichts. Oder das heißt, es bringt dir gar nichts. Aber du hast das Budget gerade gar nicht. Das heißt, du solltest erstmal andere Mittel wählen, die weniger Budget fressen, prozentual zu deinem Umsatz, und die erstmal testen, um dorthin zu kommen. Weil, mal angenommen, wenn ich jetzt im E-Mail-Marketing einen Claim teste, dann kostet mich das, weiß ich nicht, wahrscheinlich 10-mal so wenig wie derselbe Test auf Meta. Bei Meta habe ich eine größere Zielgruppe und was auch immer, das sehe ich alles. Aber da Budget, also da was zu testen, ist teurer, aber hat auch einen größeren Hebel. Aber den Hebel muss ich mir erstmal leisten können.
Klar.
Wir haben ein sehr interessantes Thema aufgemacht, fand ich. Oder sie soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sagen, aber das hatten wir uns gar nicht vorgegeben. Das steht gar nicht auf unseren schlauen Stichpunkten, die wir heute hatten.
Ja, aber das ist manchmal schön, ne? Ich meine, aber das ist ja das, was uns bewegt. Ich meine, wir machen viel Netzwerken, wir machen viel für die eigene Sichtbarkeit.
Ja.
Und es ist ja immer eine Selbstprüfung. Was sind unsere nächsten Schritte? Ich meine, wie viele Nachrichten, E-Mails. Wie oft kommt der Anruf, ja, möchten Sie nicht auf der Litfaßsäule am Location B stehen? Das, und da muss man ja drüber nachdenken. Und wenn nicht, wenn man sowas besprechen kann mit einem Profi wie dir, dann sollte man das tun.
Ja, ich würde gerne das mal als Anschluss noch jetzt für ein anderes Thema, was tatsächlich auf unserer schlauen Liste steht, gerne nehmen. Wie risikobereit bist du beim Testen von Sachen? Also gerade jetzt aus dieser anwaltsrechtlichen Sicht. Darfst du dich überhaupt in so Grauzonen bewegen als Anwalt, oder ist das für dich zu berufsgefährdend? Also was halt illegal ist, das solltest du höchstwahrscheinlich halt lassen. Aber wie stehst du so zu dem Thema Grauzonen
für dich selbst? Das ist ein bisschen auch im Wandel. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich an sich ein sehr konservativer Mensch bin. Ich habe große Angst vor Verlust. Ich bin manchmal nicht bereit, den ins Invest zu gehen. Ich will nicht, nee, das stimmt so nicht. Es ist nicht so, dass ich den Cent doppelt umdrehe. Nur ich bin bei großen Beteiligungen irgendwie nicht bereit, da reinzugehen. Während ein anderer sagt, klar, mache ich erstmal. Ich nehme beispielsweise den Steffen, ein Sachverständiger, der geht halt immer neue Sachen rein. Der hat halt eine Idee und dann setzt er die um. Ich setze mich an den Küchentisch, nehme einen Pott Kaffee und zerdenke das. Dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, das kann ich nicht machen. Dann umgebe ich mich also mit Leuten, wie beispielsweise mit dir, die zu denken, aber auch Macher sind, die einfach mal eine Kampagne fahren, die einfach mal nach vorne gehen. Aber wenn es nur nach mir gehen würde, dann würde ich Dann würde ich nicht den Sprung ins Unbekannte wagen. Aber dagegen habe ich mein ganzes Leben lang auch als Person angekämpft. Also natürlich hat alles in mir auch bei der Selbstständigkeit gerufen, mach's nicht. Das ist viel zu unsicher und Kind, wenn du auf der Straße liegst.
Weil du nur die Negativbeispiele siehst, ne?
Das also ist
bei
es,
bei dir, ne? Liegt das halt nur auf dem Tisch. Du siehst nicht, wie viele Versionen davon gut gehen.
Ja, ich habe nur die Negativbeispiele, ich habe nur die, wir wissen nicht, wie wir zahlen sollen, oder ich habe die auf der Gegenseite. Ich habe nicht die, zu mir kommt nicht der, der sagt, Mensch, ich habe durch diese Idee 7-stelligen Umsatz, bei mir läuft alles gut, ich habe eine funktionierende Familie, ich habe ein funktionierendes irgendwas, die sehe ich halt nicht. Die sind eine Etage vielleicht drüber oder noch besser, sie sparen sich die Anwälte, weil die sagen, wenn 19 von 20 Verträgen so durchgehen, warum sollte ich, dann bezahle ich lieber den Eimer, wo es nicht passt, habe mir aber 19 Mal Anwaltskosten gespart.
Ja, ist schon richtig.
Ich meine,
ja,
also ein kurzer Einschub.
Krankheit, ne?
Genau. Und das ist ein Problem, deswegen ist es mir wichtig, dass mein Umfeld aus solchen Leuten wie dir besteht. Die sagen, do it. Die einfach loslaufen.
Das war bei mir auch nicht immer so. Also ich muss sagen, trotz dessen, dass ich jetzt nicht in so juristischen Themen so groß drinne bin, aber ich glaube, das hat auch natürlich was damit zu tun, wie viel finanziellen Puffer man hat. Meine größte Sorge war immer, was ist, wenn da was passiert, was richtet das bei mir für einen Schaden an? Und da agierst du anders, wenn du beklemmt bist. Dann bist du weniger risikobereit. Jetzt sehe ich sowas, ich meine, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, aber wenn sowas vorgefallen ist, wie wir beide jetzt vor kurzem erst besprochen haben bei mir, dann ist das für mich eingeplant und ich würde es nicht sagen Spielgeld, aber ich war bereit, dieses finanzielle Risiko auf mich zu nehmen und ich wusste, was dahinter steht. Mhm. Das heißt, ich bin da schon ein bisschen kalkulierender, ich mache natürlich nicht willkürlich Sachen, aber ich muss damit fein sein, wenn was passiert, wenn das Risiko eintritt, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, bin ich bereit, die Konsequenzen dafür in Kauf zu nehmen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und wenn die Antwort darauf ja ist, dann mache ich's. Wenn nicht, dann nicht. Also bei mir ist es ja auch nicht willkürlich.
So. Genau.
Also du kannst natürlich nicht immer alles einschätzen, ne? So jetzt, da sind wir dann bei dem Statistischen fast ja schon, also bei der Wissenschaft, Statistik, da kannst du ja alles auswerten. So ein bisschen ins Klein-Klein zerdenken, aber irgendwann musst du halt auch mal irgendwie einen Schritt gehen. Fällt mir aber auf, dass es in Deutschland anders ist als zum Beispiel in Neuseeland oder sowas. In Neuseeland ist eher der prozentuale Anteil an Leuten, die machen wollen, oder auch Amerika oder sowas, da habe ich jetzt keine persönlichen Bezüge hin, aber man hört sehr, sehr, sehr viel, dass da einfach diese Machermentalität anders ist.
Nee, das ist putzig, ne? Weil man könnte ja eigentlich vermuten, dadurch, dass wir ein soziales Netz haben, wo man eigentlich recht gut reinfällt. Also ja, eigentlich ist komisch, müsste, ne? Man doch denken, das müsste mehr Sicherheit geben.
Habe ich gerade auch drüber nachgedacht, wüsste ich jetzt konkret gar keine Antwort drauf, ne? Müsste man mal, wenn ihr Psychologe seid, kommt gerne mal als Gast in unserem Podcast. Das würde mich mal sehr interessieren. Also wenn ihr Psychologen kennt, gerne mal rein, weil ich glaube, wir haben hier viele Themen, die sich auch in
Punkt. Nein, wenn ihr Psychologen seid, kommt rein, wir haben ja viele Themen.
Punkt. Ja, genau. Das würde mich mal tatsächlich interessieren, wie das so wirtschaftspsychologisch, ist das überhaupt ein Ding? Keine Ahnung. Wie sich diese psychologischen Sachen in der Wirtschaft widerspiegeln. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren. Apropos risikobereit, wenn du sagen magst, was ist denn bei dir vorgefallen? Du warst in einem bestimmten Bereich auch sehr risikobereit unterwegs.
Man glaubt es nicht, ich wurde geblitzt.
Bitte.
Und 32 zu viel. Innerorts, ich wusste nicht, dass ich innerorts bin, fairerweise Halle, Magistrale. Ich war auf dem Weg zu einer Trauerfeier, musste auch eine Rede halten. Genau. Und gestern war Verhandlung. Und erstmal, ich muss Abbitte leisten bei meinen Mandanten. Ich weiß jetzt, wie ihr euch anfühlt. Also sonst ist ja immer anders. Ich habe eine andere Position. Ne? Ich gehe dahin als sogar in der Rechtspflege und ich bin selbstbewusst. Ich habe meinen Anzug und meine Robe an und dann innen drin. Und es fühlt sich auch ein bisschen nach Schutz an. Ne? Dann war ich im Gericht und ich war wirklich nervös. Ich war den Tag über nervös vorher und im Raum steht halt ein Monat Fahrverbot und 560 € Strafe, Verdopplung wegen 2 Voreinträgungen, die schade sind. Ich neige eigentlich nicht zum Rasen, aber durch die Auswärtstermine, ich war immer auf dem Rückweg von Gerichten geblitzt. Also auf der Autobahn, zweimal die A36, das Schild nicht gesehen, habe ich verdient. Und dann bin ich hin und die Richterin lachte mich schon an. Na, Herr Thiele,
Kannte die dich?
diesmal betroffen und ein bisschen erzählt und die Rechtsprechung ist gerade sehr hart geworden und die Messungen waren in Ordnung. Ich dachte, also wissen Sie, sonst fahren Sie immer mit mir Schlitten. Jetzt kann ich es machen und im Übrigen, off record, ich bin vor 2 Monaten gelaufen. Jetzt sind Sie dran. Und es war sehr, sehr angenehmer Umgang und man kann halt nicht gegen jeden Blitzer was machen. Also ich kann euch versichern, ich habe mir gerade auch bei mir die möglichste Mühe gegeben und ich bin gut in dem, was ich tue, aber nicht jeder führt dazu, dass man es abwenden kann. Was ich gemacht habe, ich meine, ich kann den jetzt, werde den Mitte Dezember dann abgeben und will mich ein bisschen fahren lassen. Ich habe wenige Auswärtstermine um Weihnachten drumherum und dann ist das alles in Ordnung und ich habe eine sehr liebe Verlobte, die mich dann rumfahren wird auf die verschiedenen Weihnachtsmärkte, wo ich absolut durchstarten werde. Aber die Sache ist, es klappt halt nicht immer, ne? Und
Ja.
aber vielleicht ist auf lange Sicht, ich weiß jetzt, wie sich der Mandant fühlt, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen empathischer, was so dieses Ordnungswidrigkeiten-Schienending angeht. Und ich kann immer noch sagen, klar, sind sehr viele Bußgeld Bescheid rechtswidrig. Oder zumindest fehlerhaft, nicht rechtswidrig, aber fehlerhaft. Aber nicht immer kann man alles machen, man sollte es aber versuchen. Und also ich weiß, wovon ich rede. Und manchmal ist es nicht abzuwehren, aber viel kann man machen. Und
Nur mal kurz zur Einordnung, ne? Wir würden da jetzt nicht so drüber schmunzeln und lachen, oder zumindest würde ich das auch nicht tun, wenn du jetzt konsequenter Raser wärst, der immer und immer wieder auffällt, wirklich Leute gefährdet oder sowas. Ich meine, Fehler, ich sehe das als menschlichen Fehler einfach mal ein. Manchmal passiert es einfach nicht das, also ist man nicht so in der Situation im Kopf da, wie man hätte sein sollen. Das sehe ich
Es
als
ärgert,
menschlichen
genau.
Fehler. Und sowas passiert halt einfach. Es ist ärgerlich, aber manchmal kann man halt nicht alles kontrollieren.
Ja, es sind so, das war also ärgerlich. Ich dachte halt, ich bin draußen. Ich dachte, ich bin
Ja.
außerorts und Halle, Magistrale. Das Ding wird jetzt auch abgebaut, kurz nachdem sie mich geblitzt haben. Also finde ich sehr witzig. Aber
Nice.
ja, ich wollte auch gar nicht so schnell fahren, weil ich hatte Bescheid gesagt, dass ich ein bisschen später komme. Alle wussten Bescheid, es wäre nichts passiert. Und ich muss nun die Konsequenzen tragen und das werde ich auch. Und vielleicht ist das auch mal gar nicht so schlecht. Ich weiß, wovon ich rede.
Ja, apropos menschliche Fehler, dir ist ja auch was passiert, wo du für gar nichts für konntest. Magst du uns mal in dein kleines, noch privateres Dilemma mitnehmen? Also, das fand ich ja so, nach dem Motto, you had one job and you failed. Also,
Meinst du den Pfarrer oder meinst du die Hochzeitslocation?
den Pfarrer sprechen wir hier mal besser nicht an, sondern die Hochzeitslocation.
Also wir haben auch einen neuen Pfarrer. Die Hochzeitslocation war wirklich tragisch. Also wir hatten also Besichtigungen, hatten uns auf Raum A festgelegt und Raum A besichtigt und haben für Raum A zugesichert und für Raum A die Bestätigung bekommen. Und dann haben wir einen Kostenvoranschlag bekommen. Mit Raum B, klein geschrieben, oben links. Wir haben die Zahlen, hatten auch gleichzeitig einen Raumplan von Raum A nochmal mitbekommen. Uns ist es durchgerutscht. Hätte auch juristisch nichts geändert, weil wir haben Raum A geschlagen. Die anderen wollten uns auch Raum A angedeihen lassen. Und dann war die Bearbeiterin im Urlaub und es war im EDV-Bereich, ist es falsch niedergelegt worden. der Location-Vermietung. Und dann wurde das der Raum dann gesondert vergeben. Und dann haben wir kurz vorher gesagt, Leute, wir würden jetzt mal die restlichen Buffet-Details gern klären. Wie sieht's aus? Und dann haben die zurückgeschrieben, ja, hier Feier, Raum B. Ne. Und wir hatten jetzt also zwischenzeitlich noch eine Besichtigung nochmal für Raum A, haben da vermessen, haben ne, so Säulen und Aufgang und mit Sven Redig, unserem Floristen, der dabei war und sich das angeschaut hat. Und nun mussten wir irgendwie diese Idee, die man im Kopf hat, man hat das Ganze irgendwie visualisiert, so eine Feier, ne? Also Anja sogar noch mehr als ich bin ja da auch nicht der absolut kreativste Typ, aber trotzdem hat man ja eine Idee, so ein bisschen in Aquarellfarben im Kopf, wo so Kinderterrasse und so weiter das Spiel. Und das mussten wir jetzt umeseln. Und jetzt sind wir, sie haben sich aber wirklich bemüht, eine Lösung zu finden. Ich habe bemüht, nicht zu eskalieren. Ist mir auch gelungen. Ich wusste, ich werde jetzt nicht den Juristen raushängen lassen, weil das hilft uns nicht. Es hilft der Location nicht.
Was ich mich da direkt gefragt habe, ist erstmal mutig von der Location den Anwalt zu kündigen. fand ich stark. Aber was kann man denn da, kann man da überhaupt was groß gegen machen? Also du kannst gegen vorgehen wahrscheinlich, oder?
Genau, ich hätte theoretisch oder so. Das hätte ich probieren können, nur mit welchem Ziel? Wenn es nicht kurz vorher gewesen wäre, ich gesagt, Leute, hier Schadensersatz und so Ersatzlocation und überhaupt, und der Schadensersatz ist schon schwer zu beziffern. Wir mussten eine Klavierspielerin kündigen, hätte die Flug gehabt und so weiter, wäre das Position gewesen. Aber wo liegt der Schaden?
Naja, die Mehrkosten, die dann entstehen bei Umbuchungen, oder?
Genau, das hätte ich machen können, nur willst du, das wäre ein Schaden gewesen, nur willst du das machen, ist eine Vergleichbarkeit gewährt und was bedeutet das logistisch? Und wenn ich das also durchziehe, will mich Anja noch heiraten?
Naja, wenn ich sage, also okay, ist ja in eurem
Interesse, nicht nur in deinem. Das stimmt, aber wir haben halt eine Kirche, die darauf ausgelegt ist. Wir haben ein Standesamt, das darauf ausgelegt ist, auf diese Location. Kurze Wege, ist ja quasi wie eine Olympia-Bewerbung. Ne? Wenn wir das aufbrechen und wir sagen, okay, feier aber woanders, das ist riesenproblematisch und der sind uns entgegengekommen. Wir haben jetzt quasi das Ding oben drüber. Wir haben einen Balkon und keine Terrasse. Die werden uns auch noch durch entweder anderes Buffet oder Besteck und überhaupt finanziell kompensieren. Und dann habe ich mich entschieden, nicht zu juristisch zu werden. Weil du möchtest ja auch, dass du ordentlich da bedient wirst. Und ich glaube, das war den allen sehr unangenehm. Haben auch ein bisschen Good Cop, Bad Cop gespielt. Ich war der Bad Cop, Anja und ich. Und wir hoffen einfach, dass das eine schöne Feier wird. Und am Ende, wer weiß, wofür es gut war. Und im schlimmsten Fall sprengen wir halt da diese Firmenfeier, die unten drunter ist.
Das ist eine Firmenfeier? Okay, also keine andere Hochzeit.
Nee. Das ist eine Firmenfeier.
Ist das für euch ein großes Ding? Eine Feierlocation sich mit jemand anders zu teilen? Weil ich kenne die und die Meinung. Also ich kenne Leute, die das nie im Leben machen würden, weil es ist ja unser Tag. Und es gibt Leute, die, also ich wirklich im persönlichen Umfeld, die dann sagen, ah, pff, ist uns doch egal, die können im Nebenraum feiern, das ist mir doch Schnuppe.
Gut, ich meine, unsere Location ist recht groß. Ist derartig groß, dass es uns eigentlich klar war, dass da wahrscheinlich eine andere Veranstaltung noch parallel sein muss.
Ah, okay, also ihr habt schon damit im Kopf gerechnet.
Ja, natürlich nicht gehofft, ne, weil es auch ein Freitag, da hofft man, Mensch, vielleicht ist es da nicht so viel los wie ein Samstag, ne, dann ist es auch nicht mehr Hochzeitszeit, dann ist kein Abiball, keine Kommunion, keine Jugendweihe, keine WM. Man hofft natürlich, vielleicht ist man alleine aber dieses, ich habe einfach beschlossen, und ich will nicht von Mindset reden, ich möchte mich über Sachen 24 Stunden aufregen und dann muss ich die aber irgendwie ad acta legen. Dieses stetige Wiederholen ist nicht gut für meine mentale Gesundheit. Ich darf mich nicht so in so eine Negativspirale rein. Und dann habe ich war sehr traurig und auch gerade für Anja und es fühlte sich nicht gut an. Dann haben wir das nachbesichtigt und das wird schön werden. Und jetzt habe ich mich entschieden, mich nicht aufzuregen und wahrscheinlich feiern wir länger, wir feiern härter, wir feiern lauter. Und wenn dann am Ende wie die Fünfer noch übernehmen, irgendwelche lustigen Merch-Geschenke abstauben. Ich weiß nicht, was es für eine Firma ist. Vielleicht gibt es ja irgendwelche so diese Luftwedler, mit denen kann man auch super tanzen. Also ich bin.
Wir hoffen einfach mal nicht, dass es eine Firma aka Jordan Belfort Wolf of Wall Street ist, weil dann wird das richtig eklig. Sondern wir gehen mal einfach davon aus, dass es eine normale Firmenfeier ist.
Würden wir einen Kugelschreiber verkaufen oder würden wir einen kaufen? In welcher Position sind wir?
Gegenüber der. Also ich würde verkaufen.
5 Bier später stehen wir mit dem Kugelschreiber unten und
das wäre mega.
Wir sind bereit, Firmenanteile gegen diesen Kugelschreiber zu tauschen.
Crazy. Ja, krass. Krass.
Ich meine, der Vorteil ist ja auch wenn es um körperliche Auseinandersetzung, um Durchhaltekraft geht, ich meine, da bist du ja in der Form deines Lebens, Fabian. Kann man das so sagen?
Ja, das ist ja schon wieder echt lange her. Ne? Für euch war es die letzte Folge, wo wir von Triathlon geredet haben. Die war aber so weit vorproduziert, im Triathlon war Ende Mai, lass mich lügen. Die war halt so weit vorproduziert und die ist einfach nicht online gegangen. Shame on me. Dass es jetzt schon wieder übelst durch ist. Und ich muss echt sagen, ich habe das Trainingsniveau nicht beibehalten. Das ist ein bisschen schade. Bisschen schade, aber war auch irgendwie vorhersehbar, weil ich so intensiv trainieren musste und dafür andere Themen zurückgestellt habe, weil ich einfach so wenig Zeit hatte. Es waren 1,5 Monate, die ich Zeit hatte, von 0 auf 100 zu kommen. Ja, ich habe es sektionsweise beibehalten, sagen wir es mal so. Radfahren, ist immer noch Platz 1 so vom Trainingsumfang. Dann kommt Schwimmen und Laufen fast gar nicht. Das hat aber auch mit körperlichen Sachen bei mir zu tun, die leider angeboren sind. Deshalb stelle ich das eben ein bisschen zurück, um meinem Rücken nicht den Schaden zuzufügen, den er bräuchte. So, also das halte ich auf einem Minimum.
Wir haben ja vorhin ein bisschen gelästert. Also es gibt ja diese Folge, die wird im Archiv verschwinden.
Versacken, ja.
Die ist natürlich also käuflich zu erwerben. Klammer auf, Daniel Kurzbach kann gerne Gebote für diese Folge.
Das verstehen die Leute jetzt nicht. Mann, ja. Das ist ein Insider.
Es ist ein Insider, aber Leute sind große Daniel Kurzbach-Fans. Da gab es viel, viel gutes Feedback auf die Folge damals mit ihm. Genau, also wird wahrscheinlich, wenn wir irgendwann die, wie viele Follower wollen wir haben, damit wir die irgendwann releasen?
300.000
gibt es dann die Extended Cut.
Da sind wir wieder beim Thema Schmerzgeld. Dann kriegt er die. Ob das es wert ist, who knows? Be surprised.
Ja, das haben wir nicht, ne? Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie diese.
Wie so ein Ü-Ei. Das kaufst du auch, ohne zu wissen, was drin ist, ob du enttäuscht bist oder froh bist. Dann gehst du vom Risiko aus und da sind wir wieder beim Thema, beim Anfang. Was ein schöner Rahmen, Mensch.
Schön. Die Unternehmer-Lounge, nur in jeder 7. Folge gut.
Stark. Das war übrigens mal ein Witz, den ich verstanden habe, Daniel.
Ich danke dir. Ja, gut, ich hatte auch, ja.
Sehr gut platziert.
Ich danke dir, ja, genau. Aber
ich finde es einen sehr passenden Rahmen. Wollen wir es für heute einen Schluss dranhängen? Ja, sehr schön. Es war eine sehr schöne Folge. Wir waren sehr fachlich, sehr tiefgründig und jetzt gegen Ende noch mal ein bisschen humorvoll. Es hat mir sehr gut gefallen, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, dir auch. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne wie immer einen Kommentar und eine Bewertung da. Das hilft uns sehr, sehr weiter, um euch das beste Produkt am Ende des Tages zu liefern, dass ihr Spaß daran habt, das zu hören. Und wir sind immer gerne offen für offene Kritik. Gebt uns das gerne durch. Und wie gesagt, Bewertungen hinterlassen. Wir sind super dran. 37 Bewertungen auf Spotify mit 4,7 Sternen für so einen, lokalen, regionalen Podcast. Mega. Also danke, danke, danke. Vielen lieben Dank an euch. Und in 2 Wochen dürft ihr euch wieder drauf freuen. Herzlich willkommen zurück in der Unternehmer-Lounge. Folge 25. Dann wieder mit Gast. Vielleicht sogar mit Psychologen.
Und dann auch im 14-tägigen Rhythmus.
Genau, ihr werdet ja jetzt schon merken, die letzte Folge ist wieder 2 Wochen her. Wir sind im Zeitplan, wir produzieren wieder regelmäßiger und versuchen uns bestmöglich dran zu halten. In dem Sinne, Genießt noch den restlichen Sommer, auch wenn es etwas gedauert hat mit gutem Wetter und jetzt schon demnächst wieder ein bisschen abfallen soll, aber macht das Beste draus und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Vielen Dank, Fabian. Tschüss.